Ihr hört das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio unseren Gast Eva-Marie Blattner. Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag. Es geht um Lotte Reiniger und der absolute Film, Animation und Avantgarde, so heißt die Ausstellung, die jetzt im Stadtmuseum läuft. Sie haben sie kuratiert, zusammen mit einem Kollegen vom Düsseldorfer Filmmuseum, glaube ich. Wann sind Sie zum ersten Mal Lotte Reiniger begegnet?
Lotte Reiniger bin ich vor knapp 10 Jahren zum ersten Mal begegnet, als ich im Stadtmuseum eingestellt worden bin. Es war ganz interessant. Ich hatte binnen von 3 Monaten meine erste Lotte Reiniger-Ausstellung zu kuratieren und auszurichten und war also ja von ganz unkenntnisreichen Standpunkt, dann hatte ich diese Stelle angetreten und ich bin dann gleich ins Archiv gegangen, ins Depot des Stadtmuseums, wo die Lotte Reiniger Bestände lagern und habe die vielen Kisten aufgemacht, in denen die Kunstwerke der Filmanimateurin aufbewahrt worden sind und habe mal mir einen groben Überblick verschafft über diesen Reichtum, den wir hier im Stadtmuseum haben. Ich war allerdings zu diesem Zeitpunkt auch sehr erschreckt über den Zustand der Arbeiten, weil Lotte Reiniger ist ja eine Papierkünstlerin, die sich sehr gerne auch den aktuellen Materialien angenommen hat und in ihrer Schaffensphase war der Tesa neu entwickelt worden und sie hat sehr viel dieses Material eingesetzt und als ich diese Kunstwerke dann in die Hand genommen hatte und hochnehmen wollte, zerbröseln diese mir buchstäblich unter meinen Fingern und ich hatte dann zunächst war dann meine erste Aufgabe klar, wir müssen einen Restaurator oder eine Restauratorin finden, die sich dieser Kunstwerke annimmt und die Restaurierung vornimmt, um auch die erste Ausstellung überhaupt ausrichten zu können. Die erste Ausstellung ging zum Thema Mozart-Opern. Lotte Reiniger hat eine Fülle von Schnitten gemacht zu 4 Mozart-Opern und im Mozart-Jahr sollten diese Opern im Stadtmuseum präsentiert werden. Das sind insgesamt 130 Schnitte gewesen, die aber dann auch in einen Kontext und Ambiente gestellt werden sollten.
Von 0 auf 100 haben Sie sich da reingeschafft in das Werk. Wie hat sich Ihr Verhältnis über die Jahre jetzt so entwickelt?
Ach, es ist ein ganz, ganz großes Glück, sich eines solch reichen und so großartigen Schatzes annehmen zu können. Also da habe ich eine sehr schöne Stelle und auch eine sehr schöne Aufgabe mit sehr, sehr vielen Fragestellungen und auch sehr vielen unterschiedlichen Aufgaben, die sich daran schließen. Also nach der Ausstellung war natürlich zunächst auch mal ein ganz wichtiger Aspekt, diese Kunstwerke, sind neben Kunstwerken auch viele Manuskripte, Fotos, Zeitungsartikel in dem Nachlass, aber zunächst ging es mal um die Kunstwerke, die auch mal konservatorisch richtig zu lagern. Sie lagerten im Theodor-Hering-Haus in der Neckarhalde in einer ehemaligen Professorenvilla unterm Dach und wo es im Sommer unglaublich heiß wird und im Winter es sehr kalt ist und diese Temperaturschwankungen und vor allem diese Trockenheit hatten diesen Kunstwerken natürlich gar nicht gut und so begannen wir dann peu à peu ein Lotte Reiniger-Archiv in klimatisch abgesicherten Räumen einzurichten und vor allem auch die Kunstwerke so zu lagern, dass sie in säurenfreien Kartons, in Seidenpapier gewickelt waren und dass diese ganz filigranen Arbeiten doch auch über einen längeren Zeitraum gut konserviert aufbewahrt werden können.
Wie restauriert man solche Papiersachen? Und gerade wenn Sie auch den Tesa auch dann ansprechen?
Ja, die Papiersachen, also die Scherenschnitte, sind relativ einfach zu restaurieren. Wir haben das Glück, in Bärbel-Otterbeck in Stuttgart eine sehr profunde Kennerin der Papierrestaurierung gewonnen zu haben, die jetzt über mittlerweile fast 10 Jahre mit der Restaurierung des Bestandes betraut ist. Diese Sachen sind relativ einfacher, aber Lotte Reiniger hat ja lange nicht nur Scherenschnitte geschaffen, sondern kompliziert wird es dann bei ihren Schattentheaterfiguren, die sie auch geschnitten hat und dann mit bunten Plastikschnipseln versehen hat und die sie dann an horizontalen Führungsstäben geführt hatte. Das war die viel größere Herausforderung, wo die Restauratoren dann auch untereinander kommunizierten und sich überlegt hatten, die wirklich auch langfristig gut zu restaurieren. Das ist eine ganz spezielle und ganz besondere Herausforderung für die Restauratoren gewesen.
Und einfaches Papierrestaurant, tut man das einfach abhausen und dann neu machen?
Es geht darum, dass Lotte Reiniger hat ja sehr häufig schwarzes Papier genommen, um die Schnitte zu fertigen und die hatte sie dann auf unterschiedlichen Grund geklebt und witzigerweise hat sie da auch alte Kartons genommen. Also wenn man da mal genauer hinguckt, von Pralinen, Schachteln oder Strumpfverpackungen, da war sie sehr erfindungsreich. Und es ging darum, diese Filigranschnitte, die ganz differenziert waren, auch eine unglaubliche Binnenstruktur hatten, die dann auf dem Papier wieder gut zu befestigen, dass eben die Ränder nicht abgehen. Also da mussten wir einfach dann mit dem Spezialkleber die Ecken wieder anheften, um dann konservatorisch richtig und langfristig nachhaltig zu restaurieren.
Und wo liegen die jetzt, die Schätze, Anne?
Die Schätze liegen zu einem großen Teil im Depot, aber meine Aufgabe war, nicht nur die Mozart-Ausstellung auszurichten. Ich hatte dann 2 Jahre später zu dem Brecht-Jahr, zu dem Jubiläum der Dreigroschenoper, eine kleine Ausstellung zu der Dreigroschenoper gemacht, saß langfristig an diesem Großprojekt, eine große, umfassende Dauerausstellung im Stadtmuseum auf ca. 200 Quadratmeter einzurichten. Diese Dauerausstellung sollte einmal einen Querschnitt über Leben und Schaffen der Künstlerin geben, also stellt im Prinzip alle 3 Schwerpunkte, die Lotte Reiniger zeitlebens nahezu gleichwertig gepflegt hat, nämlich den Scherenschnitt als Kunstform, dann das Schattentheater, was sich da draus entwickelt hat und dann den Silhouettenanimationsfilm. Diese 3 Bereiche wollten wir gleichwertig in dieser Dauerausstellung präsentieren. Aber wir schätzen uns ja sehr glücklich. Wir haben einen kleinen Teil der Kunstwerke ausgestellt und können dann auch im Depot weitere Schätze pflegen und bestücken auch mittlerweile sehr viel Nachfrage beziehungsweise Ausstellungen, die überall auf der Welt verteilt zu dem Thema Lotte Reiniger stattfinden.
Sie beschäftigen sich quasi jetzt rund um die Uhr. Ne? Ihr Arbeitsalltag heißt immer ja. Lotte Reiniger.
Ja, schön wäre es. Also es wäre schön und es wäre dem Thema auch angemessen, dass man sich wissenschaftlich in einer Vollzeitstelle damit befassen würde. Aber dem ist nicht so. Meine Aufgabe im Stadtmuseum ist auch die, einmal im Jahr eine andere Ausstellung zu einem anderen Thema auszurichten. Und dann habe ich auch noch die kleine Reihe Kunst im Dialog mit dem Stadtmuseum, auch eine Ausstellung mit Katalog, die einmal im Jahr stattfindet. Also es ist mir natürlich ein Herzensanliegen, Lotte Reiniger weiter aufzuarbeiten, aber letztendlich ist es nur ein kleiner Teil meiner Arbeitszeit, die ich da reinstecken kann. Allerdings haben wir auch Mitarbeiter im Stadtmuseum. Wir konnten auch dann durch Werkverträge Kunsthistoriker anstellen, die sich mit der Aufbereitung und vor allem mit der Inventarisierung befasst haben. Also ich habe das nur betreut, die Inventarisierung und die Restaurierung, und die Arbeit wurde dann von Kolleginnen und Kollegen übernommen.
Das ist aber jetzt einfach eine relativ jüngere Entwicklung. Also noch nicht immer in Tübingen wird so viel Wert drauf gelegt, das Werk von Lotte Reiniger auch zu präsentieren. Wie kam es dazu, dass man...
Ja, das Stadtmuseum Tübingen ist ja schon seit 1984 im Besitz des Lotte Reiniger Nachlasses. Man hat dann eben die vielen Kisten, wie gesagt, im Dachgeschoss des Theodor-Herring-Hauses gelagert und dann 1999 zum 100-jährigen Geburtstag von Lotte Reiniger hat das Stadtmuseum unter der damaligen Leitung zusammen mit den französischen Filmtagen eine Ausstellung ausgerichtet, die Lotte Reiniger und die Freundschaft zu Karl Koch, ihrem Ehemann, und Jean Renoir ins Blickfeld rückte. Es war eine kleine Ausstellung, die ebenfalls im Dachgeschoss des Stadtmuseums ausgerichtet wurde. Und ein Teil dieser Ausstellung wurde dann beibehalten und galt so als Lotte Reiniger Ausstellung im Stadtmuseum. Die sollte sich aber ändern mit der Leitung von Herrn Wiegmann, der sich auf die Fahne geschrieben hat, dass man diesen Nachlass mehr auch nach vorne rückt, der Öffentlichkeit präsentiert und auch wissenschaftlich aufarbeitet, war dann die Idee gereift, eben eine große, umfassende Ausstellung im Stadtmuseum einzurichten zu diesem Thema, um auch diesem Nachlass ein Stück weit gerechter zu werden.
Und da hat sich dann eben, kamen Sie ins Spiel und haben sich beworben gehabt. Genau. Und aber noch ohne Vorwissen, aber da gab es natürlich wahrscheinlich keine Konkurrenz mit Vorwissen auch.
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass ich mehrere hundert Mitbewerber und Konkurrenten hatte. Aber es geht ja auch darum, dass man dann, wenn man museale Erfahrung hat und auch Erfahrung hat, mit Nachlässen umzugehen, dann kann man sich, denke ich, schon auch so einem Schatz nähern und auch so ein Thema bewältigen.
Aber Sie haben die
hatte das Glück.
Gamer, ja, Sie haben sie überzeugt, dann wahrscheinlich auch dann doch durch Ihr Herzblut.
Ja, doch, also ich finde, es ist einfach ein großartiges Thema und diese Aktualität des Themas hat mich auch sehr fasziniert. Also ich finde es schon unglaublich, dass eine Künstlerin der 1920er Jahre, eine Frau, die sich in dem Metier Film behauptet hatte, also damals gab es Frauen als Schauspielerinnen allenfalls, aber nicht als Künstlerinnen, die auch dann an der Entwicklung und der Technik und der künstlerischen Entwicklung des Trickfilmes und Animationsfilms so maßgeblich beteiligt war, das fand ich was ganz Besonderes. Und finde das auch nach wie vor was sehr Überzeugendes, wie sich Lotte Reiniger in dieser Männerwelt behaupten konnte und auch eine sehr dominante und eigenständige Rolle spielte.
Woher kommt der Tübingen-Bezug? Warum ist das Werk hier gelagert?
Ja, das ist sehr erstaunlich, da fragen Sie zu Recht. Lotte Reiniger, die ja in Berlin geboren wurde, dann nach London gezogen ist, dann längere Aufenthalte in Paris hatte, in Rom sehr lange lebte, um dann sich schließlich für den Wohnsitz London schlussendlich zu entscheiden. Lotte Reiniger lebte in einer Künstlerkolonie in der Abbey nördlich von London in New Barnet und hatte eben vor allem dann auch nach dem Tod ihres Mannes 1963 das Thema Schattentheater sehr stark nach vorne gebracht. Und im Zuge dessen wurde ein Pfarrerehepaar aus Dettenhausen, das Ehepaar Helga und Alfred Happ, auf Lotte Reiniger aufmerksam. Die hatten in den 70er Jahren dann Kontakt zu Lotte Reiniger aufgenommen und hatten sie eingeladen zu Workshops nach Dettenhausen. Und Lotte Reiniger kam dann auch hierher und hatte eine sehr persönliche und intensive Freundschaft zu Habs aufgebaut, sodass sie sich dann auch entschlossen hatte, ihre letzten Lebensmonate in Dettenhausen zu verbringen und wurde auch von dem Pfarrer-Ehepaar dann gepflegt, bis sie dann starb. Sie hat testamentarisch dann bestimmt, dass ihr Nachlass dem Pfarrer-Ehepaar Happ vermacht wird und auch einer weiteren Freundin, nämlich der Else Happ, der Else Wasmuth, die vom Lotte Reiniger von Wasmuth Verlag sehr gut kannte. Aber sie hatte den drei Personen die Auflage gemacht, den Nachlass an die öffentliche Hand zu geben. Und das ist auch sehr interessant, weil nach ihrem Tod hatten natürlich sehr viele große Institutionen wie das Theatermuseum in München, das Filmmuseum in Frankfurt oder auch Düsseldorf, die hatten sich natürlich Hoffnung gemacht, diesen großartigen Schatz dann auch in ihre Sammlung zu bekommen, aber die Habs und Else Wasmuth entschieden sich dann auch nach intensiven Gesprächen mit dem damaligen Kulturamtsleiter der Stadt Tübingen, Professor Setzler, diesen Nachlass an das Stadtmuseum Tübingen zu geben. Sie hatten so die Idee, lieber in einem kleinen Museum groß rauszukommen, als in einem großen Haus im Depot oder in einer kleinen Abteilung unterzugehen. Dann kamen die Kisten, also über das Pfarrhaus in Dettenhausen an Stadtmuseum 1984, wo sie dann erst mal so ein bisschen schlummerten, bis sie dann so bearbeitet wurden.
Aber hier gewesen ist sie nie.
In Tübingen doch. Sie ist ja dann nach Tübingen gekommen in ihrem letzten Lebensjahr und sie hatte auch einige Monate oder einige Wochen im Karolinenstift verbracht, wo sie pflegebedürftig lag, aber in ihren letzten Lebenswochen ist sie dann wieder nach Dettenhausen und hatte sich da sehr wohl gefühlt, hatte auch noch eine Scherenschnittfolge zur kleinen Seejungfrau geschnitten, war da sehr integriert auch in das pfarrhäusliche Leben und auch in das Gemeindeleben. Ich glaube, sie hatte sich da sehr wohlgefühlt. Und als sie dann auch gestorben war, wurde ihre Urne in Dettenhausen begraben, zusammen mit der ihres Mannes. Also ist, denke ich, auch so ein Zeichen dafür, dass sie sich sehr wohlgefühlt hatte, auch in diesem Pfarrhaushalt sich auch sehr integriert fühlte. Dort gab es noch zwei Kinder und ein kleiner Hund und da hatte sie sich, glaube ich, als alleinstehende Frau in New Barnet doch dann sehr aufgehoben gefühlt.
Also großes Glück, ein großer Zufall, dass im Endeffekt haben da Fans ja sie angeschrieben.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Schattentheaterspieler, die sie dann auch besucht hatten und großes Interesse hatten, auch ihre Kunst in Dettenhausen weiterzuentwickeln. Also Habs hatten auch interessanterweise, wie Lotte Reiniger, auch Märchenthemen sehr oft auf die Bühne gebracht. Und da wollten sie einfach ihre Technik und auch ihre Ideen dann weiterentwickeln und auch Anregungen durch Lotte Reiniger erfahren. Und so kam eben diese enge Beziehung. Lotte Reiniger, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, ist kinderlos gestorben. Also ihr Mann starb knapp 20 Jahre vor ihr. Und dann war sie eben auch, denke ich, auch sehr allein, weil so wie ich es bisher richtig, wenn ich es richtig erforscht habe, in der Künstlerkolonie New Barnet eben so ein Alterungsprozess einsetzte, sodass viele der Künstlerkollegen dort dann auch eben gestorben waren oder dann auch nach Hause in ihre Familien kamen, um dort gepflegt zu werden. Und so war sie sicher auch relativ allein, könnte ich mir vorstellen.
Was gibt es da für Aufzeichnungen oder eben Berichte von dieser Künstlerkolonie? Waren das dann alles so eher in die Richtung oder auch jede Art von Bildenden oder Künstler?
Ja, da waren unterschiedliche Künstler, die dort zusammenlebten und zusammenarbeiten, auch bildende Künstler. Es gibt noch einen, Gordon Martin, der in den USA mittlerweile lebt. Aber im Prinzip ist es sehr schade. Über diese Künstlerkolonie ist sehr, sehr wenig bislang gearbeitet worden. Und auch die Nachfragen, wo sich ein Nachlass oder auch Quellen zu dieser Künstlerkolonie befinden können, da konnte ich bislang leider noch sehr wenig rausfinden. Wahrscheinlich sind die interessanterweise an ein stadthistorisches Haus übergegangen. Aber da müsste man auch mal hinfahren, um genauer zu recherchieren. Das, denke ich, wäre nochmal eine ganz lohnende, sinnvolle Aufgabe.
Eine Dienstreise nach England, wo ist das?
New Barnet befindet sich nördlich von London, so ein ganz kleiner Ort. Aber da gibt es auch nichts mehr, was an die Künstlerkolonie erinnern würde. Es gibt also keine Nachfolger, die dort eben gelebt hätten. Das hat sich auch um ganz wenige Personen nur geschart. Und es war ein anderes Leben von der Künstlerkolonie, wie wir es heutzutage vielleicht auch von Wopswede zum Beispiel noch kennen. Ja, das war viel kleiner und auch nicht so, ja, auch mit keiner Nachfolge.
Und nicht so viel Output, keine so Berühmtheiten, wie dann vielleicht in Wopswede ja, dann auch rausgekommen
sind. Ja, wir pflegen ja auch den Nachruf von Wopswede, ja. Da tun wir ja auch was dafür. Ja, und da gibt es leider niemanden, der auch diese Aufarbeitung forciert hätte oder der sich da dran gemacht hätte. Aber das ist sicher noch ein Thema, was wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten angehen wollen, weil das einfach auch nochmal ein ganz wichtiger Bereich von Lotte Reiniger war, wo sie sich sehr wohl gefühlt hat zusammen mit ihrem Mann und auch ein gutes Feld von Zusammenarbeit und auch Inspiration gefunden hatte.
Wie lange hat sie da gelebt?
Da hatte sie gelebt. Also sie, Lotte Reiniger hatte sich während des Krieges nochmal nach Berlin begeben. Dort hatte sie auch eine pflegebedürftige ältere Mutter und sie war auch gezwungen, dann nach Berlin nochmal zurückzugehen und hat sich dann nach dem Krieg entschlossen, nach London endgültig überzusiedeln, wurde dann auch englische Staatsbürgerin und zog dann relativ schnell in den 50er Jahren nach New Barnet.
Und warum ist sie dann nach England? War das dieser Reiz der Kolonie oder war sie auch verbittert nach dem Krieg? Politische Gründe auch?
Ihr Mann galt ja während des Nationalsozialismus als gefährdet und der ist sehr schnell von Berlin weg. Und Lotte Reiniger in ihrer ganz, teilweise auch koketten und vielleicht auch ein bisschen schnottrigen Art hat es auch immer ganz unterschiedlich ausgedrückt. Sie sagte dann auch, sie war sehr gut integriert in der intellektuellen Welt der Berliner 20er Jahre und hatte da sehr viel, sehr viel Kontakte und interessante Kontakte. Also da war sie sehr gut eingebunden. Und sie sagte einmal, ja, ich kann doch nicht in einer Stadt leben, wo ich meine Freunde nicht mehr grüßen kann. Also viele dieser Intellektuellen ist ja bekannt, also wie Bertolt Brecht oder die mussten fliehen und waren hatten einfach auch in Deutschland keine Zukunft mehr. Und dann sagte sie, wo meine Freunde nicht mehr leben und meine Kollegen nicht mehr leben können, da möchte ich auch nicht mehr leben. Und sie ist dann ihrem Mann nach England gefolgt. Karl Koch hieß ihr Mann, der war auch Filmemacher, hat sich auch sehr stark um die technische Entwicklung des Films bemüht und gekümmert und hatte zu dieser Zeit auch eine enge Zusammenarbeit mit Jean Renoir und war deswegen in London und Paris und dorthin folgte Lotte Reiniger ihrem Mann.
Also im Endeffekt politische Gründe dann auch.
Die, ja, die sie hier weggetrieben hatten.
Lotte Reiniger, Aushängeschild im Stadtmuseum in Tübingen, Animation und Avantgarde, Lotte Reiniger und der absolute Film. So heißt die aktuelle Sonderausstellung im Stadtmuseum in Tübingen. Wir reden noch über eine halbe Stunde weiter mit Eva-Marie Blattner über Leben und Werk von Lotte Reiniger. Erstmal ein paar Takte Musik. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir sprechen mit Eva-Marie Blattner über das Werk von Lotte Reiniger und auch über die Sonderausstellung jetzt Animation und Avantgarde Lotte Reiniger und der absolute Film. Da sind natürlich ein paar Begriffe dabei, die man vielleicht separat auch klären kann. Der absolute Film, das ist schon mal so ein, klingt nach Absolutismus oder nach so.
Nein. Ja.
Wofür steht der absolute Film?
Im Prinzip ist es der Fachausdruck für den abstrakten Film. Filmemacher wie Walter Ruttmann, Egerling oder Fischinger hatten in den 1920er Jahren in Anlehnung an die bildende Kunst, wo die Abstraktion ja Einzug nahm und auch so sehr dominant wurde, hatten die Idee, dieser Abstraktion auch eine Zeitlichkeit zu verleihen und hatten eben diesen abstrakten Film entwickelt. Und der absolute Film steht dafür.
Und das ist bei Lotte Reiniger auch gegeben?
Ja, das verwundert einen, hat mich auch sehr stark verwundert. Lotte Reiniger, muss man vielleicht andersrum aufhellen, hatte Walter Ruttmann als Unterstützung hergeholt bei den Aufnahmen für den weltbewegenden Film Die Abenteuer des Prinzen Ahmed. Und ich hatte mich dann immer gefragt, warum eigentlich der da so wichtig wurde und was der da für eine Rolle gespielt hat. Und dann schaut man natürlich den Film auch nochmal ganz anders an. Und Lotte Reiniger, die sich ja ganz stark auf den Scherenschnitt, auf den Umrissschnitt im Film konzentriert hatte, und ganz stark auch immer an der Narration gebunden war, da ist es natürlich ganz auffällig. Aber wenn man den Film mal ganz genau anschaut, gibt es auch ganz viele abstrakte Momente. Abstrakte Momente, die sich im Hintergrund abspielen oder ja, die so zwischendrin so ganz kurz mal einfließen, um stimmungsverstärkend oder eine bestimmte Atmosphäre zu bilden. Und für diese Szenen, also beispielsweise für Kampfszenen, die dann mit wilden Wolkenbewegungen im Hintergrund begleitet wurden oder Wellenbewegungen eines Teiches oder so. Da wurde Ruttmann eingeschaltet und diese Szenen hat er mit aufgenommen und hat da seine Expertise in diesen Film mit eingebracht. Und da bislang in der Filmgeschichte diese Zusammenarbeit, diese Freundschaften ganz stark herausgekehrt werden, die Lotte Reiniger zeitlebens gepflegt hatte. Da war es uns einfach auch mal wichtig, auf die formalen Aspekte zu schauen und zu schauen, wie diese Freundschaften sich dann auch in dem Schaffen und in diesem Werk widerspiegeln und wie man die in diesen Werken sieht.
Und so kann man auch die Avantgarde sehen, weil das ja auch eine Art Bewegung war, aber auch eine formale künstlerische Entwicklung, Gestaltungsform.
Ja. Wobei man Lotte Reiniger nicht als Avantgarde-Filmerin sehen kann, überhaupt nicht, mitnichten. Also die hat sich immer am Narrativ gehalten und hat sich einer Geschichte angenommen und Geschichten adaptiert und wäre man falsch dran, wenn man sagt, dass sie eine Avantgarde-Filmerin gewesen wäre. Nein, es geht darum, die Aspekte, die vom absoluten Film in ihr Schaffen mitwirkten und einflossen, die aufzuarbeiten und die zu beleuchten und zu benennen.
Und wofür steht Avantgarde genau? Auch im Vergleich dann zum abstrakten Film?
Avantgarde ist einfach die gegenstandslose Kunst und das ist einfach die Bewegung der 20er Jahre, die eben in der bildenden Kunst, dann eben auch in der Literatur diese Richtung weiterverfolgt haben. Was man aber zum absoluten Film sagen muss, also im Gegensatz zur bildenden Kunst hat der absolute Film oder der abstrakte Film keine Nachfolge erfahren.
Also der ist dann verpufft.
Ja,
was?
Also es war ein Versuch dieser Filmkünstler, sind auch immer ganz kurze Filme, die dauern so 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, aber die haben einfach, diese Entwicklung hat keine Nachfolge genommen.
Und Lotte Reiniger ist ja auch so ein bisschen wie ein einsamer Satellit, oder? Na, klar gibt es da dann diese Leute aus Dettenhausen, die das auch dann so gemacht haben, aber so als so richtig. Eine Bewegung, gab es die in Sachen Scherenschnitt und auch Animation in der Zeit?
eine Bewegung, also Lotte Reiniger hat ganz viel angestoßen. Also Lotte Reiniger war ganz zentral bei der Entwicklung des und der Technik des Filmes. Ja, Lotte Reiniger ist 1919 in das Institut für Kulturforschung eingetreten, ein Institut, die sich der unterschiedlichen kulturellen Bewegungen angenommen haben und diese auch verbreiten wollten in Wort, Bild und vor allem dann auch in Film. Und die haben da eigens eine kleine Filmabteilung eingerichtet. Und da traf Lotte Reiniger dann auf Kollegen, die sich ganz stark eben auch damit befassten. Und sie hat aber dann eben den Animationsfilm für sich entwickelt und dann auch die Technik weiterentwickelt, zusammen mit ihrem späteren Ehemann Karl Koch, auf den sie ja auch in diesem Institut in Berlin traf. Und hat dann mit ihm zusammen auch den sogenannten Tricktisch, auf dem sie ihre Filmaufnahmen dann auch gefertigt hat, entwickelt. Man kann so nicht sagen, dass Lotte Reiniger keine Nachfolge erfahren hat. Also wenn man denkt, Disney mit seinem Aschenputtelfilm 20 Jahre nach dem ersten abendfüllenden Animationsfilm der Trickgeschichte überhaupt, nämlich den Abenteuer des Prinzen Ahmed, 20 Jahre danach hat Disney dann seine Schneewittchen aufgenommen, 1937. Also von daher, und der auch Elemente dieser Animation weiterentwickelt hat und mit aufgenommen hat. Und man kann eigentlich bis heute Filmemacher finden, die sich mehr oder minder explizit auf den Scherenschnittfilm oder den Animationsfilm Lotte Reinigers berufen.
Heute sind es Blockbuster sogar. Ne? Die Animationsfilme nehmen einen großen Teil ein, eigentlich auch. Ne? Der Kinoperformance, wie erfolgreich war es damals?
Der Ahmed-Film? Ja, es ist sehr, sehr erstaunlich. Der wurde, wenn man die Pressemeldungen konsultiert, wurde er sehr, sehr begeistert aufgenommen, euphorisch aufgenommen. Also Rezensenten sprechen vom Rausch, in den man verfällt, wenn man diesen Ahmed-Film anschaut, und sind völlig fasziniert auch von diesem ersten Animationsfilm. Aber interessant, ein Kassenschlager wurde der Ahmed-Film nicht. Also das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Er hat also nicht die Kinokassen voll gespielt. Allerdings, und das finde ich doch auch erstaunlich in meiner Tätigkeit jetzt im Stadtmuseum, habe ich schon sehr viel interessante, nette Erlebnisse insofern gehabt, dass wenn man mit dem Goethe-Institut in Paris Kontakt aufnimmt, was man ja in Sachen Reiniger immer wieder mal tut, dann erfährt man, dass gerade vor ein paar Tagen der Ahmed-Film in Paris wieder gezeigt worden ist. Also bis heute findet er doch auch eine starke Verbreitung. Oder vor einigen Jahren in Teheran wurde er aufgeführt. Also dass er doch eine enorme, auch außereuropäische Verbreitung hat, in den arabischen und asiatischen Ländern auch sehr gerne gesehen und verstanden wird.
Aber damals beliebt beim Feuilleton und dann an der Kasse gefloppt.
Ja, leider nicht. Also es hat sich auch Jean Renoir, der die erste Premiere nach einer kleinen privaten Vorführung in Berlin gab es dann 1926 in Paris. Und Jean Renoir war es, der sich ganz stark auch für diesen Film eingesetzt hat und auch wirklich die technische Fertigkeit und die Kunst erkannt hatte. Und so kam es dann zur Premiere in Berlin, einige Wochen nach der Pariser Premiere.
Worum geht es eigentlich bei Die Abenteuer des Prinzen Ahmed? Ne, wenn es so ein wirklich auch outstanding Film ist, erster abendfüllender Animationsfilm der Welt.
Ne? Ja, also das ist vielleicht auch ein Grund, weswegen er in der arabischen Welt so gut verstanden wird. Lotte Reiniger nimmt Episoden aus dem Märchen 1001 Nacht auf und adaptiert sie und macht eine Geschichte, eine verkürzte Form da draus. Also es sind Märchenadaptionen aus 1001 Nacht, die sie in diesem Film verarbeitet. Das ist natürlich auch toll, man wird mit dem Zauberpferd in eine Traumwelt, in eine ganz andere Welt entführt und bekommt eine Liebesgeschichte, dann erbitterte Kämpfe gegen Hexen und Zauberer vorgeführt. Also es ist eine ganz, eine schöne Welt, in die man da auch entführt werden kann.
Und das sind einzelne Episoden, die aber keine jetzt, oder gibt's da
noch
roten Faden? Es
gibt eine zusammenhängende Erzählung, der Ahmed, der auf die Paribanu trifft und sie entführt, mitnimmt, dem Kaiser von China kommt und so weiter. Also es ist ja so eine Deckgeschichte, aber es sind eben einzelne Szenen, die da zusammengefasst werden.
Liebe und Abenteuer, also auch die Rezepte, die heute auch noch immer funktionieren.
Ja.
Und von der Technik her, was war alles dann besonders neu? Ne? Sie haben es schon zum Teil bedeutet, aber jetzt speziell beim Ahmed?
Also ich finde es ja ganz faszinierend. Wir haben in unserem Depot einige Schachteln, die eben die Herstellung des Ahmeds-Films etwas beleuchten. Und ich denke, in den frühen 20er Jahren kamen mehrere Sachen zusammen. Einmal die technische Entwicklung, das, was im Institut für Kulturforschung entwickelt und erdacht worden ist. Aber Lotte Reiniger hatte dann die Möglichkeit oder ein großzügiges Angebot eines Mäzens und jüdischen Bankiers, Louis Hagen aus Potsdam, auf seinem Gelände ein kleines Studio einzurichten und da dann die Filmkunst weiterzuentwickeln und auch einen langen Animationsfilm herstellen zu können. Sie, also ohne wirtschaftliche Not und ohne wirtschaftliche Sorgen, konnte sie sich dann ganz diesem Thema hingeben. Und so war es auch nur möglich, dass sie diesen abendfüllenden Film dann aufnehmen konnte. Wenn man bedenkt, dass über 250.000 einzelne Fotoaufnahmen dafür nötig waren. Also sie hat knapp 100.000 dann dafür für diesen Film verwendet. Aber das ist eine akribische Tätigkeit, die sie über 3 Jahre in Potsdam dann beschäftigt hat. Und es ist ja nicht nur das, dass man ein Drehbuch schreiben muss, wo eben diese Geschichte, die einzelnen Episoden des Ahmed-Filmes genau festgehalten wurden, sondern sie hat dann auch große Tabellen errichtet, wo sie dann eben die einzelnen Überschriften aufgeführt hat. Dann eine weitere Tabelle, wo unter den Überschriften dann einzelne Überlegungen schon stattgefunden haben, wie die einzelnen Personen untereinander agieren sollen. Dann hatte sie eine Synopse erstellt, wo sie die Titel aufgenommen hat und im Vorab schon genau errechnet hat, wie viel fotografische Aufnahmen diese kleine Episode geben soll, was das in Filmmeter bedeutet und dann auch gleichzeitig noch errechnet hat, was das in Filmdauer bedeuten würde. Das waren einmal Vorarbeiten und dann hat sie ja noch lang keine Figuren geschnitten oder keine Überlegungen zu Figuren angestellt. Wir haben im Depot dann auch einige Skizzenbücher, wo man sieht, wie sie dann auch, wie sich langsam auch die Figur des Ahmed konkretisiert, also sein Aussehen konkretisiert, wie die Hexen, die Gespenster aussehen sollen, die Ungeheuer. Also das hat sie dann mal in Skizzen festgehalten. Dann in weiteren Skizzen, in größer formatigen Arbeiten, hat sie dann witzigerweise in Filzstift, auch einem neuen Medium der damaligen Zeit, in Filzstift hat sie dann so kompositorische Zusammenhänge schon mal konkretisiert, bevor sie dann mit Scherenschnittstudien begonnen hat, um dann in der schwarzen Pappe die einzelnen Figuren schon mal vorab zu schneiden, bevor sie dann die ganz kompliziert aufgebauten Filmfiguren geschnitten hat. Weil die Filmfiguren sind ja nicht nur einfache Scherenschnitte, sondern die brauchen ja bewegliche Gelenke und diese Gelenke, die mussten vorher auch schon imaginiert sein. Sie musste sich also genau vorab schon überlegen, wie sich die einzelne Figur und vor allem welche Gelenke die Figur bewegen können müsste. Und dementsprechend hat sie dann die Gelenke beweglich gemacht durch kleine Drahtschlaufen und Nieten. Und somit sind dann die ganz komplizierten Figuren entstanden, die jetzt auch als Originale oder zum Teil als Originale im Stadtmuseum zu sehen sind.
Aber alles zweidimensional natürlich. Das musste ja auch flach, durfte ja nicht zu tief werden, genau. Ne, die genau. Scharniere.
Und da sprechen Sie eine ganz interessante Schwierigkeit an, nämlich auf dieser flachen Ebene hat Lotte Reiniger ihre schwarzen Pappfiguren zum Leben erweckt, animiert. Und damit können aber nicht unterschiedliche Distanzen zu der Bildfläche hergestellt werden. Also der Ahmed, der vielleicht mal aus dem Bild rausgeht oder dann mal ganz in den Bildvordergrund rückt, musste dementsprechend oft geschnitten werden in den unterschiedlichen Größen, weil diese Größenverhältnisse durch diese flache Animation gar nicht möglich waren darzustellen. Also es konnte sich nicht eine Figur aus dem Film raus bewegen, ohne dass sie sie nicht zigmal geschnitten hätte.
Deswegen gibt es dann jede Figur in
unterschiedlichen Größen. Also den Ahmed haben wir so ganz klein, von 2 Zentimetern bis ja so ungefähr 20, 30 Zentimeter groß. Und eine nette Sache haben wir im Museum, das betrifft jetzt einen ganz anderen Film. Das geht um einen Apfel, der in einem Film mehrfach vorkommt. Und Lotte Reiniger hatte die nette Angewohnheit, nach den Filmen auch manchmal so Collagen herzustellen, wo sie unterschiedliche Filmfiguren zusammenfügte und aufklebte auf Karton. Und so haben wir eine Collage im Stadtmuseum, wo dieser Apfel 30 Mal auftritt in ganz unterschiedlichen Größen.
Und gefilmt wurde es dann auf so einem Tisch, Tricktisch, der ist von unten beleuchtet gewesen, oder?
Genau. Lotte Reiniger beschreibt es selber sehr salopp mal, wo es darum ging, dass sie die Entstehung eines Silhouettenfilms beschreibt. Man nehme Mutters Küchentisch, schneidet ein großes Rechteck aus, legt darauf eine Glasplatte, setzt unter diesen Küchentisch eine Beleuchtung und fertigt dann einen Galgen bzw. einen gebührenden Abstand dann zu dieser Tischplatte. Installiert man dann eine Kamera, die dann die einzelnen Fotoaufnahmen macht. Es geht ja darum, dass die Animation geht ja folgendermaßen vonstatten, nämlich dass sie einzelne fotografische Aufnahmen macht von den unterschiedlichen Bewegungen, die diese Figuren machen. Also sie bewegt die Figuren immer millimeterweise, macht eine Aufnahme, bewegt sie wieder ein kleines Stückchen nach vorne, macht wieder eine Aufnahme. Also es ist ein ganz, ganz aufwendiger Prozess, die Entstehung eines Silhouettenfilms, wenn man bedenkt, dass in einer Sekunde oder für eine Sekunde Film 24 Aufnahmen nötig sind. Da kann man dann auch extrapolieren, was dann eine Minute Film bedeuten sind und dann dementsprechend eine Stunde Film.
Abendfüllend. Was ist in der Ausstellung genau zu sehen? Wie haben Sie das quasi aufgebaut jetzt?
Ja, also vielleicht muss ich zunächst mal erwähnen, die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Düsseldorfer Filmmuseum und es hat folgenden Grund. Lotte Reiniger wurde 1980 vom Düsseldorfer damals Filminstitut eingeladen, auch einen letzten Film öffentlich zu präsentieren. Und als Dank hatte sie dann dorthin einen kleinen Vorlass gegeben, wo eben, und die finde ich ja besonders schön, einzelne Monster auch von dem Ahmed-Film sich darunter befanden. Und was in Düsseldorf auch in der Ausstellung steht, ist der originale Tricktisch, den sie zuletzt benutzt hat. Und als ich dann vor einigen Jahren dann dran ging, die Exponate zusammenzustellen für die Dauerausstellung, habe ich als erstes mal in Düsseldorf angerufen und habe etwas frech gefragt, ob wir diesen Tricktisch denn als Dauerleihgabe für unsere Ausstellung haben könnten. Und ja, die Antwort war leider sehr eindeutig. Wusste ich damals auch noch nicht, dass eben Lotte Reiniger auch einen Großteil der Dauerausstellung in Düsseldorf einnimmt. Aber somit haben sich die Kollegen in Düsseldorf in besonderer Weise angeboten, für eine Kooperation für diese Ausstellung, weil eben diese beiden Bestände sich in wunderbarer Weise gerade zu diesem Thema des frühen Films ergänzen. In der Ausstellung sehen Sie einmal all die Materialien, die wichtig waren für die Herstellung des Prinzen Ahmed, also das sind die die ganzen Manuskripte, die Skizzenbücher, dann die Skizzen, die sie eben machte, um die Figuren festzulegen. Dann aber, und das finde ich auch besonders erstaunlich, originale Filmfiguren, die sie in den Jahren 1923 und 26, nämlich den drei Entstehungsjahren des Filmes, auf dem Tricktisch benutzte und bewegte. Und das war ja im Prinzip, sie nannte es immer Gebrauchsmaterial. Und erstaunlich ist, dass diese filigranen Figuren diese Zeiten überlebt haben. Bedenkt man, dass Lotte Reiniger der dann auch diesen großen Wechsel oder diesen großen Umzug nach London bewältigte und dass diese Materialien nicht verloren gegangen sind, das betrachte ich als besonderen Schatz. Was dann auch künstlerisch sehr schön ist, neben diesen einzelnen Figuren sind die Filmhintergründe, die wir auch zu einem kleinen Teil in der Ausstellung zeigen können. Die sind nämlich auch auf ganz wunderbare Weise gestaltet, um etwas Raumtiefe zu erreichen, hatte sie nämlich unterschiedliche Schichten von Pergamentpapier übereinander geschichtet, sodass unterschiedliche Grauwerte und so der Eindruck von einer Raumtiefe entsteht. Und von diesen wirklich kunstvollen, auch sehr filigranen und sehr anfälligen Filmhintergründen haben wir auch einige in der Sammlung, die wir auch in der Ausstellung zeigen. Also das ist so ein ganz besonderer Schatz dieser Ausstellung, ein besonderer Reichtum. Aber wir wollten den ersten abendfüllenden Trickfilm, wollten wir ja dann auch in so ein Spannungsverhältnis stellen, nämlich ihn eben vergleichen mit dem expressionistischen Film und diesem absoluten Film. Und dementsprechend haben wir neben einem großen Filmausschnitt, den wir zu dem Thema, den wir aus dem Ahmed-Film zeigen, haben wir auch einen
absoluten Film von Walter Ruttmann, ein Opusfilm in der Ausstellung und ein Ausschnitt von Paul Wegeners, der Golembien, der Weltkampf von 1920. Also diese Filmausschnitte sieht man, um dann eben auch Parallelen und Schnittpunkte aufzeigen zu können und damit man die eben auch, oder wie eng die Verbindung ist zu diesen Filmen, wollten wir dann auch anhand von Filmstills zeigen. Also wir haben Filmstills erstellt von allen drei Filmen und sogenannte Bilderreihen in zwei Registern übereinander aufgehängt, um einfach auch mal zu zeigen, wie dicht und wie eng die formalen Bezüge doch zu beiden Filmen sind. Also zum expressionistischen Film wie zum wie zum absoluten Film. Ansonsten haben wir dann eine Abteilung, die die Rezeptionsgeschichte des Filmes aufzeigt, wo man genau sieht, wie häufig doch dieser Film und an wie unterschiedlichen Orten der Film gezeigt wird und wie er aufgenommen wird. Das sieht man dann auch anhand von Zeitungsrezensionen. Und was uns dann auch noch wichtig war, die Bedeutung Lotte Reinigers für den heutigen Film zu zeigen. Also da haben wir dann auch eine kleine Abteilung, wo wir Filme und Filmausschnitte zeigen von aktuellen Filmen wie von Michel Oslo oder Hannes Rall.
Welche Bezüge gibt es da noch? Inwiefern kann man da?
Ach, das sieht man einfach, wie Stilelemente aufgenommen werden, wie auch Tricktechnik, die Lotte Reinicke entwickelt hat, im heutigen Film noch eine Rolle spielt und auch, was die Adaption des Stoffes aus der Weltliteratur anlangt. Also da gibt es ganz unterschiedliche und viele Bezüge. Aber was ich vergessen habe, wir haben auch noch was ganz Schönes in der Ausstellung, was mir ganz besonders gefällt, das sind nämlich Holzratten. Lotte Reinicke hat mit diesen Holzratten ihre erste Stop-and-Motion Erfahrung gemacht. Und zwar gab es 1990 folgendes Problem. Lotte Reinicke war sehr eng an Paul Wegener gebunden. Also es war für sie eine faszinierende Persönlichkeit, der letztendlich auch mitentscheidend war für ihre Berufswahl, eben ans Theater zu gehen und dann sich auch mit dem Film zu beschäftigen. Und sie hatte auch sehr eng mit Paul Wegener zusammengearbeitet bei den frühen Filmen von Paul Wegener. Und sie hatte da zum Beispiel auch immer die Zwischentitel geschnitten. Aber was ganz lustig oder ganz interessant ist, Paul Wegener hatte dann die Rattenfänger von Hameln aufgenommen und da bestand die Schwierigkeit, die Ratten zu domestizieren, damit die hinter diesem Flötenspieler einhergehen. Das war einfach nicht möglich mit wirklichen Ratten. Also man hatte da Versuche gestartet und die Ratten wurden dann aus Kellerfenstern auf ein bestimmtes Signal eines Pistolenschusses rausgelassen, aber die verteilten sich in alle Welt und alle Richtungen. Dann hatte man Meerschweinchen umgestylt, dass sie also so aussehen wie Ratten. Und die hatten aber, da war ein ganz anderes Phänomen, nämlich die hat man auch auf den Pistolenschuss aus den Kellerfenstern gelassen und die haben sich dann in kleinen Gruppierungen zusammengefügt und haben zusammen gespielt. Also das war auch nicht im Sinne des Rattenfängers. Und da hatte dann Lotte Reinicke die großartige Idee, mittels dieses Stop-and-Motion-Prinzips Holzratten zu animieren. Und das war im Prinzip ihre erste Animation, die sie gemacht hatte. Und ich fand es dann auch ganz faszinierend, dieser Film wird derzeit restauriert und wir hatten eine kleine Kopie erhalten von dieser Szene mit diesen Ratten. Ich dachte, da werden dann vielleicht so 50, 60 Ratten dem Rattenfänger hinterherlaufen, aber gefühlt sind es hunderte von Ratten, die sie da eben für diesen Film animierte. Und diese Ratten haben wir drei von in der Sammlung, die konnten wir auch ausstellen.
Schicke Holzratten.
Ja, genau. Und bedeutende Holzratten und wegweisende Holzratten.
Für diese Technik, die immer noch genutzt wird auch.
Ja, ne? Genau. Also da hatte sie zum ersten Mal diese Technik genutzt, also in einem dreidimensionalen Objekt und hat dann das eben nochmal verfeinert und ihre Silhouettenkunst darauf angewendet. Also diese ganz zweidimensionale.
Und Ebene. 3D hat sie nicht weitergemacht? Das hat sie nicht interessiert.
Nein, das war, sie hatte immer, also ich finde es schon auch faszinierend, wie einfach das Schneiden für sie zeitlebens die große Rolle gespielt hat. Also das sagte sie auch selber, sie kann schneller zeichnen als schneiden und umgekehrt, sie kann schneller schneiden als zeichnen. Und es ist auch sehr berührend und bewegend. In dem Nachlass gibt es immer wieder so kleine Ecken, also wo man so Häkeltäschchen sieht oder dann, was Frauen früher hatten, so Nähkästchen. Wenn man das aufmacht, da kommen dann lauter kleine Scheren raus. Also keine Nähnadeln und keine Stecknadeln, sondern ihr Handwerkszeug, was sie für die Herstellung der Silhouettenfiguren und der Filmfiguren benutzt hatte. Und das ist, finde ich schon auch ganz faszinierend. Diese kleinen ja, in der Größe einer Nagelschere beispielsweise oder ja, so einer Kleinschere, da findet man unendlich viele dieser Kleinscheren.
Sie hat alles von Hand geschnitten. Und ja. Waren das dann Maßanfertigungen? Weil solche Scheren, wo gibt es sie denn?
Nee, das waren kleine, wie ja, Nagelscheren, also die für den kosmetischen Gebrauch eingesetzt wurden. Die hatte sie benutzt und hatte sie wahrscheinlich auch, deswegen nehme ich an, hatte sie diese Häkeltäschchen, hatte sie auch dauernd bei sich. Sie hatte ja oft schnell mal zwischendurch so einen kleinen Scherenschnitt ja, gefertigt und den Freunden geschenkt oder für Briefe. Also wir haben ja auch sehr viele Briefe in ihrem Nachlass, die sie an andere Leute geschickt hat, an ihre Kollegen und Freunde geschickt hat und die dann jetzt auch im Nachhinein aufgekauft werden konnten für unseren Nachlass. Und da sieht man, dass sie dann oft auch so ganz kleine, feine Scherenschnitte gefertigt hat, so zwischendurch und die dann einfach Briefen beigefügt hat oder ja, als kleines Geschenk.
Der komplette Ahmed-Film, ist der auch mal nochmal hier im Kino zu sehen? Oder haben Sie?
Wir haben es nicht geplant, aber mein Traum wäre, das als Finissage einzuplanen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, mit Volker Lamm hatte mir die Idee, nochmal diesen Film in Gänze zu zeigen mit Klavierbegleitung oder anderer Musik, weil zu Lebzeiten hat Volker Lamm den Ahmed-Film 1979 in seinem Kino aufgeführt mit Klavierbegleitung und dann vor einigen Jahren in den französischen Filmtagen wurde der Ahmed-Film begleitet von elektronischer Musik von zwei Pariser Musikern aufgeführt. Und wir dachten als Finissage, diesen Film auch dann mal in voller Länge nochmal zu zeigen mit einer aktuellen Musikfassung. Aber ja, da müssen wir jetzt uns eine neue Idee einfallen lassen. Ich hoffe, die Laufzeit der Ausstellung ist ja sehr lang. Die geht ja bis in März nächsten Jahres und da hoffen wir, dass wir noch eine Veranstaltung ja, einplanen können. Wir haben aber auch sonst ein ganz breites Begleitprogramm zu dieser Ausstellung. Das umfasst eben neben wissenschaftlichen Vorträgen oder auch Vorträgen von dem Ehepaar Hub, die auch sehr lebendig von der Biografie Lotte Reinigers und ihrem Schaffen Reinigers erzählen können, haben wir auch Workshops, wo man selber auch mal die Herstellung eines Animationsfilmes ja, erleben kann und auch ja, ein eigenes erfährt, was es bedeutet, eben diese vielen Aufnahmen zu machen, also Workshops zum Thema Animationsfilm, zum Scherenschnitt allgemein, aber auch Filmabende haben wir eingeplant. Das ist ein sehr breites Spektrum, was wir mit dem Begleitprogramm abdecken wollen.
Verteilt auf bis jetzt auf die ganze Laufzeit. Ja. Hatte Lotte Reiniger spezielle Musik für den Ahmed schon? Gab es da auch sowas wie weil war ja klar Stummfilm, aber ja. Und wenn dann live, ja, hat da jeder gespielt, was er wollte dann oder wurde der auch ganz stumm gezeigt?
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Aspekt an. Lotte Reiniger war ja im Prinzip, kann man sie als Autorenfilmerin bezeichnen, weil der Ahmed-Film, also sie hat ja alles für den Ahmed-Film zusammengetragen, also den künstlerischen Prozess und die künstlerischen Teile, dann eben auch die technischen Teile hat sie eben genau geplant und auch ja auch bewältigt. Dann hat sie auch die Finanzierung dafür hat sie gesorgt und dann schlussendlich auch die Musik. Sie hat sehr früh zu Wolfgang Zeller Kontakt aufgenommen, dem Komponisten, den sie vorgesehen hat für die musikalische Begleitung des Filmes. Und Wolfgang Zeller war während des gesamten Entstehungsprozesses des Ahmed-Filmes ganz eng mit beteiligt und sie haben auch einzelne Szenen ganz ausführlich abgesprochen und Wolfgang Zeller hat zunächst mal die Begleitmusik auf dem Klavier ausprobiert, bevor sie dann in eine symphonische Fassung umgesetzt hat. Ganz, ganz wenige Szenen gibt es, die in umgekehrter Reihenfolge entstanden sind, wo eben Wolfgang Zeller eine Komposition geliefert hat und die Figuren zu der Musik animiert worden sind. Aber die größten Teile, da war das der umgekehrte Prozess, da hat er sich eben auf die Bilderwelt, auf die Bewegungen, auf die Bewegungsabläufe des Filmes eingelassen und eine Musik dazu komponiert. diese Musik, also die Komposition, die Partitur haben wir auch in unserer Sammlung. Aber was ganz interessant ist, der Ahmed-Film hat zeitlebens oder ja, jetzt die vergangenen Jahre oder bis in die vergangene Zeit Musiker herausgefordert, Komponisten herausgefordert, eigene Musik dazu zu komponieren oder zu gestalten, also bis hin zu elektronischer Musik. Und eine ganz interessante, nette und ganz schöne, feinfühlige musikalische Fassung gibt es aus Jordanien. Da der dortige Goethe-Institutsleiter hat Musiker aufgefordert, dazu eine Filmmusik zu komponieren und auch aufzunehmen. Das ist eine sehr, sehr, sehr einfühlsame musikalische Fassung, die man auch während in der Ausstellung hören kann. Also wir waren auch bemüht, die unterschiedlichen musikalischen Fassungen, die es zu diesem Film gibt, auch hörbar zu machen. Die kann man mittels Kopfhörer in der Ausstellung anhören.
Lotte Reiniger und der absolute Film Animation und Avantgarde. So heißt die Ausstellung, die im Stadtmuseum noch bis in den März hinein zu sehen sein wird. Vielen Dank an Eva-Marie Blattner für diese spannenden Einblicke in das Leben einer Künstlerin, die zwar in Tübingen präsent ist, aber über die man dann doch nicht alles weiß oder wo es noch so viel zu entdecken gibt. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass ich kommen konnte.
Und das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag in der Wiederholung am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 und alle Wortbeiträge, auch das Interview in voller Länge dauerhaft auf unserer Webseite wüste-welle.de nachzuhören und auch herunterzuladen. Wir sind am Freitag wieder für euch da, dann live um 10 und sagen danke fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.